Niedersachsen in Südafrika repräsentieren. Das ist die Aufgabe von Inga Steffen. Sie ist Repräsentantin des Landes Niedersachsen in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape. Dabei bringt sie Menschen zusammen, verbindet Kulturen und baut Partnerschaften auf, besonders im Bereich Sport. Diese interkulturelle Arbeit ist aber lange nicht auf Sport begrenzt, sondern unglaublich vielfältig. Von Berichten zur Wirtschaftslage bis zur Mitorganisation von Delegationsreisen. Als Repräsentantin hat sie unterschiedlichste Aufgaben. Aber am besten erzählt sie selbst davon. Ich bin Malte Schlumbohm. Viel Spaß bei Niedersachsen Calling mit Inga Steffen. Herzlich willkommen, Frau Steffen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Wir wollen ja heute über Ihre Arbeit als Repräsentantin sprechen. Und wir sprechen vor Ort hier in Niedersachsen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sind Sie überhaupt aktuell hier und nicht in Südafrika?
Ich bin meistens in Südafrika, das stimmt, die überwiegende Zeit des Jahres. Jetzt aktuell bin ich hier, weil der Niedersächsische Internationale Beratertag stattgefunden hat. Der wird immer durchgeführt einmal im Jahr vom Wirtschaftsministerium und der IHK Hannover. Und ich bin als Repräsentantin des Landes Niedersachsen auch die Auslandsvertretung für Südafrika, für die Wirtschaft.
Ich habe Ihnen vor 2-3 Tagen nochmal eine Mail geschickt, die müsste auch bei Ihnen angekommen sein. Aber zurück kam die Nachricht, dass Sie gerade unterwegs auf Dienstreise sind, natürlich dann auch auf Englisch, weil es ja Südafrika betrifft. Aber ich fand es so witzig, dass ich normalerweise Dienstreisen immer außerhalb von Niedersachsen habe. Also für mich geht es dann raus, für Sie geht es nach Niedersachsen. Wie ist das denn für Sie dann mal wieder hierher zu kommen?
Spannend. Es ist schon erstaunlich, wie schnell man sich umgewöhnt und das andere Land als Heimat betrachtet und dann auch mit dem Auge eines Besuchers zurückkommt nach Niedersachsen. Natürlich, ich war hier auch zu Hause, ich kenne mich aus. Ich muss nicht gucken, wo ich hin muss, kenne die Wege, kenne die Menschen, aber es fühlt sich etwas anders an als noch vor 5 Jahren, bevor ich nach Südafrika gekommen bin.
Das kennen, glaube ich, ganz viele Menschen im Kleinen dann auch, wenn man so in die Heimat zurückfährt und da die alten Straßen wieder hat. Und ab und an hat sich ja auch schon noch mal was verändert. Ist das hier groß gewesen?
Nee, finde ich nicht.
Okay.
Das finde ich ganz schön, da finde ich mich auch schnell zurecht, wenn alles noch so da ist, wo ich es auch mal gefunden habe.
Beständigkeit ist dann ja auch ganz gut. Das wäre aber eben meine nächste Frage gewesen. Kommen Sie denn ursprünglich hier aus Niedersachsen?
Nee, ich bin eigentlich aus Schleswig-Holstein, aus Kiel und bin dann hier in den öffentlichen Dienst eingetreten vor langer Zeit. Und das war der Grund, nach Hannover zu ziehen damals.
Eine Frage vielleicht noch dazu, jetzt auch zur Rückreise, wenn Sie dann wieder nach Südafrika fliegen. Wann geht's denn zurück und machen Sie regelmäßig diese Aufenthalte in Niedersachsen oder ist das schon eher die Ausnahme?
Also ich würde sagen, es ist eher die Ausnahme. Meine Arbeit findet nun mal vor Ort in der Partnerregion statt und da möchte ich auch präsent und ansprechbar sein. Und vor der Pandemie war ich so 2-mal im Jahr hier in Niedersachsen. Während der Pandemie ging es 2 Jahre lang ja gar nicht. Und jetzt, seitdem Reisen wieder möglich ist, bin ich so 1-2-mal im Jahr wieder da.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie kommen eigentlich aus Schleswig-Holstein. Da ist für mich jetzt nicht so offensichtlich, wo denn Ihre erste Berührung mit der Arbeit als Repräsentantin war, weil ich glaube, ganz viele kennen diesen Bereich auch gar nicht. Und dann ist es nicht so offensichtlich, dass es Repräsentanzen außerhalb von Deutschland für Niedersachsen gibt. Wo fand da die erste Berührung statt?
Ja, das hat sich für mich auch erst so nach und nach erschlossen, dass es das gibt. Ich bin, wie gesagt, 2007 war das, in den Landesdienst hier gekommen, in dem sogenannten Nachwuchsführungskräfteprogramm. Eigentlich bin ich Juristin von der Ausbildung her und bin dann erstmal klassischerweise, wird man so durch verschiedene Stationen geschickt, kann die kennenlernen und soll auch Erfahrung sammeln in verschiedenen auf verschiedenen Posten und in verschiedenen Ressorts und Arbeitsbereichen. Und dann hat sich das so mit der Zeit ergeben, dass ich in die Staatskanzlei gekommen bin, in den Bereich, damals war ich noch zuständig für die Zusammenarbeit mit den Niederlanden, also mit den Nachbarn. Und da habe ich schon gemerkt, das gefällt mir richtig gut. Also die Niederländer sind ja auch schon haben eine andere Mentalität, gehen die Dinge anders an. Und das fand ich schon unglaublich reizvoll und nett mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Und dann bin ich in das Referat für internationale Zusammenarbeit gekommen in der Staatskanzlei und habe dann verschiedene Partnerregionen betreut. Und irgendwann wurde mir der Aufgabenbereich Entwicklungspolitik übertragen. Und da wusste ich natürlich spätestens, dass Niedersachsen auch Partnerregionen in Afrika hat, nämlich Tansania und das Eastern Cape. Und dann spätestens da war mir auch bekannt, dass es sogar eine Repräsentanz im Eastern Cape gibt.
Ist in Ihnen dann auch schon da der Wunsch gewachsen, vielleicht so heimlich, dass man mal dachte, ah, Südafrika, das wäre ja schön, vielleicht da dann Repräsentantin zu sein? Oder war das noch gar nicht so präsent?
Das kam schon so. Also es hat sich eigentlich alles natürlich gefügt. Ich hatte dieses Interesse an der Entwicklungspolitik. Und das hat meine Referatsleitung auch gemerkt und hat mir deswegen, als der Posten frei wurde, das angeboten. Und dann hatte ich ja schon diese Zuständigkeit für die Partnerregionen. Und da war aber der Posten noch gar nicht frei, sodass sich die Frage nicht stellte. Ich hatte aber den Wunsch, mal im Ausland zu arbeiten. Also der hatte sich da schon eingestellt und eben auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe vielleicht auch. Und und dann hat es sich einfach so gefügt. Dann wurde der Posten überraschend frei und dann bin ich direkt gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Es war für mich die Gelegenheit, aber es war auch spannend, weil ich kannte Südafrika nicht wirklich vorher. Ich war einmal vorher da gewesen mit einer Delegationsreise des stellvertretenden Ministerpräsidenten und da lernt man das Land nicht wirklich gut kennen, aber ich kannte es nicht aus dem Urlaub und hatte nicht so wirklich eine Ahnung davon, wie es wirklich ist, da zu leben. Mein Vorgänger hat mir natürlich viel berichtet, aber er war trotzdem eine andere Person und es war eine andere Zeit. Also es war schon spannend, aber mir war völlig klar, dass ich das machen will.
Darauf möchte ich später auch nochmal eingehen, aber dann vielleicht die naive Frage, also es muss der Posten der Repräsentantin oder des Repräsentanten erstmal frei werden, damit er besetzt werden kann. Man kann nicht einfach zur Leitung gehen und sagen, Südafrika kann ich mir gut vorstellen, könnten wir da vielleicht auch eine Repräsentanz einrichten?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass man solche Initiativen starten kann. In diesem Fall war es ja nicht notwendig, weil es gab es das schon. Ob es dann aufgenommen wird, ist die nächste Frage, ob man damit Erfolg hat.
Aber wahrscheinlich nicht auf persönlichen Wunsch, nur weil man sich das Land gut vorstellen kann.
Also es muss schon ein Landesinteresse geben, definitiv.
Kennen Sie das von den Biografien Ihrer Kolleginnen und Kollegen auch so? Ist es auch da so? Hat es sich gefügt und dann ist man in diesen Job reingerutscht?
Das kann ich nicht sagen. Also bei mir war es so. Ich hatte diese internationale Affinität, habe ich ja erst on the job überhaupt entwickelt und gespürt. Ich hatte die nicht während des Studiums, habe mich nicht international da ausgerichtet. Das kam wirklich durch die Arbeit, so hat es sich so hin entwickelt. Und andere sind da ja wissen früher, was sie wollen und steuern darauf zu oder lassen sich ihr ganzes Leben so ein bisschen treiben sind dann mit allem so glücklich, haben vielleicht andere Prioritäten, aber mir war wichtig, etwas zu machen, was ich richtig gerne tue und wo ich finde, dass es nützlich und sinnvoll ist.
Jetzt haben wir schon angeschnitten, wie Sie das erste Mal dann eben mit der Delegation nach Südafrika kamen, aber danach war das dann Ihr erster Besuch, dass Sie auch ihr Leben dahin verlegt haben? Oder gab es dann nochmal 2-3 Reisen, um sich das Land dann wirklich nochmal anzuschauen, damit sie sich auch sicher sein können?
Ja, das ist eine gute Frage. Es war so, dass ich, als der Posten eben frei wurde und es hat sich auch hingezogen, bis dann endgültig so klar war, ja, ich mach das. Und dann wollte mich aber die Staatskanzlei erst noch nicht gehen lassen, weil ein wichtiges Projekt da noch zu Ende geführt werden sollte, sodass ich beide Posten nebeneinander gemacht habe und dann war die Verabredung gewesen, dass ich so 2-3 Dienstreisen ins Eastern Cape vorher mache, bevor ich endgültig rübergehe. Das war im Jahr 2017, bevor ich dann Ende des Jahres endgültig dahin gezogen bin. Und das hat sicherlich geholfen, sich da so langsam reinzufinden. Das waren ja so wirklich die ersten Reisen, wo ich alleine da unterwegs war, mit dem Auto und selbstständig alles gemacht habe. Und das war, ich denke, das hat das ein bisschen erleichtert, so diesen Sprung rüber.
Sie kennen ja dann den oder kannten da schon den Dienstalltag hier aus Niedersachsen, vielleicht auch Schleswig-Holstein, wissen, wie hier die Abläufe sind. War es dann kulturell eine große Umstellung, als Sie Ihr Leben nach Südafrika verlegt haben?
Nee, nicht wirklich, weil erstens mal, was sehr geholfen hat, war, dass ich ja viele Partner schon kannte aus der Arbeit davor und auch die Art der Arbeitsweise und die Mentalität gut kannte, sodass ich da keinen Kulturschock hatte oder sowas. Das war mir schon irgendwo klar, wie das so läuft und wie man es anfassen muss. Und außerdem machen die Südafrikaner es einem sehr, sehr leicht. Die sind so offen und herzlich und unkompliziert, dass es wirklich einfach war.
Sind Sie dann alleine als Repräsentantin dort vor Ort oder haben Sie ein Büro mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sodass Sie sich da in ein Nest erstmal fallen lassen konnten und da ein bisschen aufgenommen wurden? Oder wurden Sie da ins kalte Wasser geschmissen allein?
Daran arbeite ich noch, da ein ganzes Büro zu haben. Nein, ich bin da Einzelkämpfer und ich bin auch nicht angeschlossen an ein Büro oder eine Institution dort. Natürlich bin ich der Provinzregierung irgendwo zugeordnet, aber das bedeutet nicht, dass ich dort täglich in ein Büro gehe und die machen mir die IT oder sowas. Also ich bin komplett auf mich gestellt da.
Vorher haben Sie eben gesagt, Sie waren Teil der Staatskanzlei. Sind Sie denn jetzt offiziell immer noch Teil der Staatskanzlei? Man findet viel beim Wirtschaftsministerium, Innenministerium vielleicht auch die Zusammenhänge. Schwieriger Überblick, wo gehören Sie überhaupt hin?
Ja, also man könnte mich überall zuordnen, weil meine Arbeit bestimmt sich ja nach den Feldern der Zusammenarbeit, die von den Regierungen, von der Landesregierung und der Provinzregierung vereinbart wurden. Und da gibt es viele Anknüpfungspunkte, aber im Moment macht das Innenministerium das Ministerium für Inneres und Sport. Ich bin dort also beim Sportreferat angesiedelt. Das liegt auch daran, dass Sport so ein ganz wichtiger Teil der Zusammenarbeit ist. Darüber laufen ganz viele Projekte und Austausche. Es gilt so als Vorzeigebeispiel und auch ja so stärkste Säule der Zusammenarbeit.
Da habe ich gleich noch ganz viele Fragen zu, aber eine letzte Frage würde ich noch gerne zu Ihrem Start als Repräsentantin stellen. Und zwar, hat es denn auch Überwindung gekostet oder war das nur positiv, dass Sie jetzt nach Südafrika gehen? Oder gab es da auch die Momente, wo Sie gesagt haben, jetzt sind schon Bedenken da?
Na, also auf jeden Fall gab es auch irgendwo Überwindung oder ein bisschen Befürchtung, denn ich bin auch die erste Frau, die das macht auf dem Posten und mir wurde schon auch gesagt, also es gab Personen, die meinten, das eignet sich für eine Frau jetzt nicht so, weil es zu gefährlich sei. Und ich war ja die erste Person, die es beweisen musste, dass es doch geht und dass das nicht so ausschlaggebend ist. Und natürlich, in Südafrika ist die Sicherheitslage ganz anders und man hat ja nicht jeden Tag da, also man hat ja keine Security um sich oder so etwas. Und das einzuschätzen war schon nicht so ganz einfach, bevor ich dann endgültig rübergezogen bin. Also ich habe es einfach gemacht, war doch schon ein Sprung ins kalte Wasser.
Ich kenne das von Korrespondentinnen und Korrespondenten, gerade von der DPA, da habe ich auch einen guten Kontakt nach London. Und die müssen eigentlich sich auch immer wieder beweisen. Und zwar, das ist dieses riesige, vor allem deutsche Agenturen, dieses riesige Korrespondentinnen- und Korrespondentennetz über die ganze Welt. Und da wird immer gefragt, können wir das nicht aus unserer Redaktion in Berlin machen? Oder warum muss man denn überhaupt jetzt vor Ort sein? In Brüssel ist ja ganz viel, dann natürlich durch den Brexit, dann London, USA auch ganz wichtig. Aber dann wird immer, gerade bei den kleineren Korrespondenzen, wird immer gesagt, brauchen wir das denn? Die Nachrichten kriegen wir ja auch nach Berlin zum Beispiel in unsere Redaktion rein. Ist das bei Ihnen auch so, dass das vielleicht mal Thema ist, dass man denkt, brauchen wir überhaupt überall Repräsentantinnen und Repräsentanten? Sind Sie auch mit der Frage dann konfrontiert?
Also sicherlich wird die Frage immer mal wieder gestellt, nicht unbedingt mir, aber sie wird sicherlich gestellt. Ich kann aber sagen, es braucht für diesen Job ganz besonders viel Vertrauen und Fingerspitzengefühl, weil man mit einer völlig anderen Mentalität zusammenarbeitet. Und gerade in Südafrika ist ja auch immer noch aufgrund der Vergangenheit der Rassentrennung und des Konflikts zwischen Schwarz und Weiß eine grundsätzliche Vorsichtshaltung Schwarzer gegenüber Weißen aus Europa, die es ihnen irgendwie gut meint, sagen wollen, wie sie es denn besser machen sollen. Und eine Person vor Ort, die hat dann eine ganz wichtige Vermittlungsfunktion, weil die kann Vertrauen aufbauen und das Netzwerk ist dann extrem wichtig. Und ein weiterer Punkt ist auch die Arbeitsweise. Also E-Mails werden nicht unbedingt beantwortet. Wenn da irgendeine E-Mail aus Deutschland kommt von einer Person, die nicht bekannt ist, dann wird da im Zweifel nicht drauf reagiert. Wenn man aber ein Gesicht dazu hat und auch mal telefonieren kann oder sich trifft, dann ist das eine völlig andere Verbindlichkeit entsteht da und eine ganz andere Öffnung. Und dann wird viel mehr möglich. Also ich würde sagen, von den Projekten, die wir machen, wären 70% nicht zustande gekommen oder vielleicht noch mehr ohne diese Person vor Ort.
Das kenne ich auch so als Argument aus den Diskussionen dann, dass man auch Städte oder Länder dann irgendwie leben muss, auch kulturell, damit man da überhaupt den richtigen Einblick bekommt, gerade wenn es dann, wie gesagt, London, dann kenne ich die Demonstrationen da und jemand, der vor Ort ist, bekommt dann eben viel mehr auch zwischen den Zeilen mit.
Ja, genau. Einmal das und auch die Vermittlung. Also es kommen ja immer wieder Missverständnisse zustande. Oder man hat hier die Vorstellung, ja, man kann doch ganz schnell das und das machen. Und dann kann ich erklären, nein, das geht so schnell nicht, weil. Und also diese Vermittlungsfunktion ist ganz wichtig. Und wenn keiner vor Ort ist und das kennt, kann es auch keiner erklären und verstehen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor dabei.
Jetzt sind wir immer so ein bisschen im Wagen geblieben, was Sie da aber überhaupt machen, was das für Mails sind, was für Anrufe, wofür man die Kontakte braucht. Dann ganz einfach die Frage, wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben? Was machen Sie denn in Südafrika?
Ja, ich finde diese Frage immer ganz schwer, weil die Arbeitstage so verschieden sind, so unterschiedlich und ich mit so verschiedenen Arbeitsfeldern zu tun habe, sodass auch die Herangehensweise an jedes einzelne Projekt unterschiedlich ist. Also es gibt Projekte, die begleite ich eher aus der Ferne. Dann begleite ich Projekte, die gerade im Aufbau sind, ganz intensiv. Also dass wirklich viel Kommunikation über mich ist, dass die südafrikanische Seite ist. Kannst du vielleicht der Person da und da nochmal was schicken oder mir irgendwas zukommen lassen? Und das leite ich dann, gebe ich dann weiter auch mit entsprechenden Erklärungen oder ja, also das ist ein Punkt. Oder dass ich nochmal neue potenzielle Partner reinbringe in Projekte. Natürlich, dass ich Projekte auch besuche für Partner und gucke, wie sieht's denn da aus, wie läuft's denn, macht es Sinn, da sich weiter zu engagieren, haben die überhaupt noch Interesse, weil die haben auch schon wieder 3 Monate nicht geantwortet und so. Also das ist ganz unterschiedlich und natürlich sitze ich auch, also hauptsächlich schreibe ich E-Mails und ich sitze auch viel am Laptop und also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Und was sind das für Projekte, an denen Sie arbeiten? Also wenn wir das vielleicht mal konkret machen könnten an einem Beispiel?
Also jetzt zum Beispiel im Bereich Sportaustausch ist es so, dass viele Projekte über den Landessportbund hier in Niedersachsen organisiert werden und auf der südafrikanischen Seite macht es das Department für Sport. Und das sind verschiedene Sportarten, die werden zusammen mit den Sportvereinen und Sportverbänden durchgeführt auf beiden Seiten und die tauschen sich dann zu ganz unterschiedlichen Sportarten aus. Also Rugby ist sehr beliebt hier für Niedersachsen, weil da brauchen wir Entwicklungshilfe und umgekehrt suchen die Südafrikaner Unterstützung im Tennis, Handball, Kanu. Andererseits, wenn es um Rudern oder Kanu, also so Wassersportarten geht, dann nutzen die niedersächsische Seite das auch gerne als Trainingslager, weil ja, wenn hier Winter ist und nichts geht, haben sie da perfekte Bedingungen, um zu trainieren. Und das sind dann so gemeinsame Trainingslager. Aber es geht nicht nur um den Sport, um sich zu verbessern, sondern auch das sind ja meistens Jugendliche, im Schüleralter, dieser kulturelle Austausch in beide Richtungen, dieses Horizont erweitern, voneinander lernen, eine ganz andere Kultur kennenlernen und dadurch auch Verständnis, gegenseitiges Verständnis zu fördern, ist da der Reiz. Die südafrikanische Seite nutzt Sport auch für soziale Kohäsion. Die Gesellschaft ist ja immer noch unglaublich gespalten und es gibt so benachteiligte Bevölkerungsgruppen ja immer noch, die sehr von Armut gebeutelt sind und der Sport wird dazu genutzt, da Jugendlichen, die sonst keine Chance hatten, überhaupt irgendwie in Berührung mit Menschen aus Europa zu kommen oder mit bestimmten Sportarten oder bestimmten Trainingsmöglichkeiten, denen dann diese Chance zu vermitteln durch den Sport. Und jetzt gerade war eine Fußballmannschaft, eine Mädchenfußballmannschaft aus Oldenburg dort 10 Tage. Die haben mit den Mädchen, die Fußball spielen in der Region Buffalo City, zusammen im Hotel gewohnt, trainiert und auch Wettkämpfe durchgeführt. Die haben aber auch zum Beispiel eine Unterstützungseinrichtung für Frauen besucht. Also es ging auch um so soziale und insbesondere um den Bereich Women Empowerment, also wie stärke ich Mädchen und Frauen. Gemeinsam alles erlebt und sicher eine geniale Zeit gehabt. Also das war so das letzte Erlebnis und das wird alles hauptsächlich organisiert von den Partnern. Ich bin aber auch dort wichtiger Ansprechpartner. Also wenn dort irgendwo Bedarfe sind oder noch Ideen gesucht werden für das Programm oder einfach Verbindungen zu bestimmten Organisationen gesucht wird, dann helfe ich da.
Also Sie vernetzen in beide Richtungen.
Genau.
Und das läuft über Sportförderprogramme zum Beispiel aus dem Land Niedersachsen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, worüber das aufgebaut ist? Oder können zum Beispiel Vereine wie jetzt die Truppe aus Oldenburg dann direkt auf Sie zukommen und sagen, hey, wir hätten Interesse, vielleicht Südafrika haben eine Schülerin hier, die bei uns mit Sport macht, die ganz viel erzählt und wir würden da gerne was aufbauen.
Ja, die können sich an mich wenden und ich kann sie dann an die Partner weitervermitteln, die Programme durchführen. Und gefördert wird das in dem Fall aus Landesmitteln, die an den Landessportbund überwiesen werden. Und der Landessportbund gibt die dann in die Partnerregion an diese Projekte. Und natürlich gibt es den Austausch auch in diese Richtung. Also die Fußballmannschaft aus Südafrika wird dann auch irgendwann hier sein und war auch schon hier. Also die Austausche sind eigentlich so konzipiert, dass es einmal in diesem Jahr hier ist und im nächsten Jahr dort. Auch, dass es auch da auf Augenhöhe stattfindet.
Wäre meine nächste Frage gewesen, haben Sie mir vorweggenommen, sehr gut. Aber diese Projekte, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, beschränken die sich auf Sport? Geht es nur um das Thema Sport oder geht es in der interkulturellen Arbeit dann auch darüber hinaus?
Also nein, es geht auch darüber hinaus, wie ich schon sagte, es bemisst sich so nach den Feldern der Zusammenarbeit, auf die sich die beiden Regionen verständigt haben. Und natürlich verspricht sich das Eastern Cape dadurch auch die Lebensbedingungen für die Bevölkerung zu verbessern, letzten Endes auch ökonomisch. Und Schulaustausch ist ein großer Part davon, dass wir Schulen miteinander verbinden. Auch da helfe ich eben, Partner zu finden. Und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückfliege, dann ist das nächste große Projekt die Übergabe eines sogenannten Mini-Grids. Also das ist so eine Photovoltaikanlage, die für ein Dorf aufgebaut wurde, so mitten im Hinterland vom Eastern Cape, wo es überhaupt noch keinen Strom gab und wo auch das Dorf jetzt die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich nicht ans Stromnetz hätte angeschlossen werden können. Also die leben wirklich noch komplett ohne Strom und fließend Wasser. Und dieses Projekt, das hat auch Niedersachsen zusammen mit dem Eastern Cape durchgeführt, ist auch ganz groß geworden. Da haben sich auch ein UN-Programm angeschlossen, das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat sich da angeschlossen. Und das Projekt hat auch riesen Aufmerksamkeit in Südafrika. Selbst der Staatspräsident hat das schon mal genannt als Modell für die Elektrifizierung in Südafrika. Und das wird jetzt wenn ich zurückkomme, in 2 Wochen übergeben an die Kommune, die das dann betreiben soll. Also das ist ein Riesenevent. Es war auch ein sehr komplexes und schwieriges Projekt und hat einige Hürden genommen und wird wahrscheinlich auch noch einige Herausforderungen haben. Aber dass es so weit gekommen ist, schon mal ein Riesenerfolg. Und da werde ich dann für Niedersachsen vertreten sein. Denn der Ministerpräsident kann nicht selber hinfliegen.
Sie haben gerade über die Herausforderungen gesprochen. Das ist ja, und vorhin schon gesagt, ab und an ist es so, man schreibt eine Mail und dann kommt 3 Wochen nichts zurück. Oder wenn man nicht vor Ort wäre, dann wäre auch nicht so die Vertrauensbasis da. Aber was sind denn dann grundsätzlich so die Herausforderungen, vor denen Sie stehen, die man vielleicht hier jetzt nicht erwarten würde? Und andersrum, was funktioniert denn deutlich besser als hier?
Ja, die Herausforderungen sind vielfach, also schon allein einmal die Technik, die Mitarbeiter in den Departments, was ja so wie Ministerien hier sind, die müssen mit so, ständig sind die Server down zum Beispiel. Dann kriegen die ihre E-Mails nicht geschrieben oder sie kommen nicht zurück oder es kommt gar nichts an. So, das ist so bei Reiseplanung oder so, wo es manchmal wirklich hektisch zugeht, sind das natürlich irre Verzögerungen und sorgt dann auch für Irritation und so weiter. Und dann geht's alles über WhatsApp. Also das ist so eigentlich mein wichtigster Kommunikationskanal, das und Telefon, also anrufen. Und das ist so eine Herausforderung. Dann auch also schlecht funktionierende Verwaltung, schlecht organisierte, allgemein schlechte Organisation, dann auch irgendwo auch ein das Sicherheitsthema, dass man nicht überall zu jeder Tageszeit gefahrlos hin kann. Lähmt auch gewisse Bereiche. Man hat schon viel Aufwand auch so mit, man braucht einen Sicherheitsdienst irgendwo auch privat. Geht vieles immer irgendwo kaputt. Dann muss man sich selber darum kümmern, dass es wieder heil gemacht wird. Also auch an Leitungen irgendwo. Und da kann man nicht immer irgendwo anrufen und dann wird das gemacht. Da muss man schon meistens 10-mal anrufen und so. Also man braucht schon viel Geduld dort, was so richtig gut läuft. Also wenn man denn den direkten Draht hat, dann sind die Leute auch wirklich rund um die Uhr bereit und erreichbar und bereit, was zu machen. Und kann es auch sehr schnell und geschmeidig gehen. Und die Zusammenarbeit ist immer höflich, immer wertschätzend, man wird nicht demotiviert. Also da kann auch, finde ich, Deutschland was von lernen, von dieser auch Gelassenheit mit Herausforderungen umzugehen. Das finde ich bewundernswert an den Südafrikanern.
Da hat Niedersachsen ja manchmal auch diesen Ruf der kalten, gefühllosen Bürokratie, die natürlich dann aber sehr effizient ist. Also ja, kann man auf jeden Fall was von lernen. Für viele Menschen, die jetzt beim Land Niedersachsen beschäftigt sind und für mich eigentlich auch, ist es vielleicht gar nicht so nachvollziehbar, wie ihr Arbeitsalltag vor Ort aussieht, weil ich kenne das vor allem aus meiner freiwilligen Dienstzeit, da habe ich beim Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz gearbeitet, also hier beim Land Niedersachsen für einen Landesbetrieb und da habe ich das geliebt, mir selbst einteilen zu können, ob ich um 6 Uhr oder um 9 Uhr ins Büro komme. Aber das war auch schon alles, wie frei ich mir meine Arbeit einteilen konnte. Und danach war der Tagesablauf dann immer sehr geordnet. Ist das bei Ihnen auch so oder ist das gar nicht vergleichbar?
Nein, das ist gar nicht vergleichbar, denn es gibt ja keine Strukturen, die ich mich einordnen kann oder muss oder darf, sondern ich bin völlig frei. Also ich habe auch keine Arbeitszeiten in dem Sinne. Ich muss die Arbeit einfach nur hinkriegen, aber wann und wie und wo ich sie mache, ist relativ mir überlassen. Das bedeutet natürlich aber auch, dass ich mich organisiere und dass ich mir selber eine Struktur gebe. Und auch, was vielleicht auch mal ein Nachteil ist, dass ich eigentlich rund um die Uhr im Dienst bin. Meine Handynummer hat so ungefähr jeder und die Anrufe kommen dann oder die Nachrichten kommen dann auch am Wochenende oder abends um 21.30 Uhr. Und so die Verlockung, dann darauf zu reagieren, ist doch schon immer da. Also man muss mich manchmal auch selber da kontrollieren, dass man da eine Balance findet und sich selbst eine Struktur gibt.
Woran messen Sie denn dann überhaupt, ob Sie erfolgreich sind? Weil Sie haben ja gar nicht so richtig den Vergleich, oder? Vielleicht andere Repräsentantinnen und Repräsentanten, aber sonst ist es ja jetzt schwer zu sehen, wie erfolgreich Ihre Arbeit ist, oder?
Ja, na gut, die bemisst sich ja auch nicht danach, wie viele Stunden man gearbeitet hat oder so, sondern was das Ergebnis ist. Und ich denke, ich kann den Erfolg daran messen, dass ich das Vertrauen der Partner habe, dass sie mir auch vieles anvertrauen, was vielleicht hinter den Kulissen bei ihnen läuft. Das ist, denke ich, ein hohes, zeigt, dass es ist schon ein hoher Vertrauensbeweis, wenn sowas passiert, weil das machen die Südafrikaner nicht unbedingt gleich als erstes. Und auch, dass Projekte am Ende zustande kommen, ist natürlich auch messbarer Erfolg, dass ich weiß, es sieht, von außen kann man das möglicherweise nicht nachverfolgen, warum was zustande gekommen ist, aber ich weiß dann, dass es ohne diese und jene Unterstützung oder das Zusammenbringen von Partnern nicht funktioniert hätte. Und das ist dann ja mein Erfolgsbeweis.
Arbeiten Sie denn ein Projekt nach dem anderen ab oder ist es immer so, bei 5 Projekten aktuell drin, das nächste steht schon an und gerade mit dem einen noch durchgekommen? Also so, dass Sie ganz viele nebeneinander haben?
Ja, das ist nicht immer, ich habe schon viel Freiheit, aber ich habe es nicht immer unter Kontrolle, wie die Sachen reinkommen. Also gerade jetzt ist es sehr, laufen ganz viele Dinge parallel, weil alles sich so aufgebaut hat über die Pandemie, wo keine Austausche möglich waren, sodass jetzt gerade irgendwie 5 Sachen parallel sind. Und dann kann ich auch nicht überall in der gleichen Intensität dabei sein, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und das kann ich nicht unbedingt immer beeinflussen, aber das ist ja bei vielen Jobs so. Es ist manchmal so richtig Zeiten gibt, wo richtig viel los ist und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen ruhiger es zugeht, sodass man sich dann auch mal wieder so Basics zuwenden kann.
Sie hatten ja eben auch schon gesagt, wenn man den Kontakt aufgebaut hat, dann ist es sehr einfach, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Dann melden die sich zu eigentlich auch jeder Tages- und Nachtzeit, dann sind die sehr engagiert. Dann müssten Sie ja theoretisch auch zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sein, auch wenn es mal Notfälle gibt. Ist das so oder gibt es da irgendwen, auf den Sie immerhin noch so ein bisschen verweisen können?
Nein, also für die Projekte und Programme, die unsere sind und für die wir uns auch zuständig fühlen, bin ich nun mal die Ansprechperson und da gibt es ja auch keine Vertretung oder so etwas. Und deswegen, wenn wirklich ein Notfall ist, wenn jemand von den Projektpartnern in Not gerät, dann ist das egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit das passiert, dann muss ich darauf reagieren.
Was könnte das denn zum Beispiel vor Ort dann für einen Notfall sein?
Ja, wir haben zum Beispiel, unterstützen wir als Land Niedersachsen das sogenannte Weltwärtsfreiwilligenprogramm des ASC Göttingen, des größten Sportvereins in Göttingen. Die schicken in jedem Jahr so 20 bis 30 junge Leute ins Eastern Cape und die machen dort Sportunterricht mit Kindern in Township-Schulen, damit die überhaupt die Gelegenheit haben, Sport zu machen. Und diese Jugendlichen sind ja noch recht unerfahren, meistens so 18, 19 Jahre alt und die können schon mal in unbequeme Situationen kommen, dass sie einen Autounfall haben oder irgendwo ihren Pass verloren haben oder noch etwas Dramatischeres. Das passiert jetzt nicht dauernd, aber ist schon vorgekommen. Und dann spielt es keine Rolle, zu welcher, ja, in welcher Situation ich da gerade bin. Ich kann da nicht sagen, ich bin gerade im Urlaub, sondern ich muss dann reagieren.
Hat sich das denn bisher immer so einigermaßen gut auflösen lassen am Ende?
Ja, ganz klar. Also wir konnten helfen und es sind immer alle wohlbehalten wieder zurück nach Niedersachsen gekommen.
Sie haben ja vorhin gesagt, Sie waren bei dem einen Projekt dabei, wo eben der Ministerpräsident dann nicht dabei sein konnte. Und aber wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel der Ministerpräsident nach Südafrika kommt oder eben hohe Repräsentanten dann des Landes Niedersachsen und eine Delegation bilden, es ist Sommer, die kommen vorbei, dann läuft bei Ihnen wahrscheinlich das Telefon heiß oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine sehr intensive Vorbereitungsphase, die dauert meistens so 2 Monate, dann geht's wirklich, und insbesondere die letzten 2 Wochen, weil auch da die Deutschen lieben es ja, sehr weit voraus zu planen. Das machen die Südafrikaner gar nicht. Und dann sind immer die letzten Wochen auch von viel Überraschungen geprägt. Und das ist richtig intensiv, weil ich dann ja zuständig bin auch für die Programmplanung mit den Partnern zusammen. Und auch so, muss auch Programmvorschläge machen für das jeweilige Haus, also wenn es der Ministerpräsident ist oder hier der Sportminister, der reist, dann dann bin ich dafür zuständig, dass das Programm klappt und das ist schon sehr aufwendig.
Entscheiden Sie dann auch, was vor Ort alles passiert? Also zum Beispiel, wenn es um das Thema Essen geht oder so, müssen Sie dann grob einschätzen, was zum Beispiel Boris Pistorius gerne jetzt am Buffet hätte?
Ja, das wäre toll, wenn ich das auch noch beeinflussen könnte. Aber da sind wir doch, wir müssen natürlich auch uns ein bisschen einstellen auf die Gastgeber. Und wenn die Gastgeber meinen, dass sie ihre typischen, landestypischen Essensgewohnheiten da auch mit uns teilen wollen, dann kann ich da das jetzt nicht auch noch diktieren. Also da ist es dann irgendwo, gerade mit den Partnern in der Partnerregion, ist es manchmal sehr herausfordernd, so ein Programm zu planen, weil dann plötzlich noch neue Ideen kommen, die auf den letzten Drücker auch noch rein sollen ins Programm und alles andere dann aber zerschießen. Und das macht es manchmal so ziemlich, also zu einer großen Herausforderung. Einfacher ist es direkt, wenn wir Pretoria oder Kapstadt besuchen. Da habe ich dann vieles in der Hand und kann dann die Vorschläge mit dem, ja, mit meinem Referat besprechen, ob das interessant ist für den Minister oder Ministerpräsidenten. Und dann wird das, meistens läuft das dann ziemlich geschmeidig, weil ja, dann haben wir es in der Hand.
Ja. Wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts und Sie haben jetzt von diesen vielen Herausforderungen gesprochen, aber auch von den vielen Vorteilen. Aber für Sie ganz persönlich, was motiviert Sie denn, das Land Niedersachsen im Ausland, gerade in Südafrika, zu vertreten?
Ja, also ich denke, man kann gerade in Südafrika kann man vieles dazu beitragen, ganz konkret mit schon kleinen Hilfen Lebensverhältnisse zu verbessern, also den Menschen zu helfen und ihnen irgendwo ein Stück weit Motivation und Optimismus zu verleihen. Und das finde ich das motiviert mich am meisten. Und auch um diese Verbindung, das gegenseitige Verstehen zu fördern.
Und dann natürlich die Abschlussfrage, wo ist denn für Sie eher Heimat? Mittlerweile Südafrika oder eher noch Deutschland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen?
Nee, inzwischen würde ich sagen, es ist Südafrika. Es war ziemlich schnell Südafrika, weil es so einfach ist, sich da einzuleben.
Alles klar. Vielen Dank, Frau Steffen.
Danke sehr.